Magazin International.
Herzlich willkommen beim Magazin International von Radio Flora im Internetradio oder am Computer unter www.radioflora.de. Im Studio heute Axel Kleinecke. Unsere Sendung heute ist der Situation in Nordsyrien gewidmet. Die großen Medien berichten mit Waffenstillstand und Kontrollzone von einer Normalisierung. Und die anfängliche Empörung in der internationalen Öffentlichkeit über den gegen alle Regeln des Völkerrechts verstoßenden imperialistischen Übergriff des NATO-Staates Türkei flaut allmählich ab. Scheinen doch die Gräuel des Krieges nun mit dem Waffenstillstand beendet zu sein. Wie es aber wirklich aussieht in den vormals friedlichen und stabilen Rojava-Gebieten mit der autonomen Selbstverwaltung, das ist das Thema unserer Sendung. Ein Reporter und ein Ärzteteam, die nach der Verkündigung des Waffenstillstands in die Gebiete gereist sind, erzählen von anhaltenden Unruhen und Übergriffen und geben ein realistisches Bild der Lage mit Reportagen und Interviews vor Ort. Als erstes hört ihr einen Bericht von Ärzten, die seit dem 22. Oktober in Tal Tamer, einer Stadt im Nordosten Syriens, angekommen sind und sich in einem Krankenhaus um täglich eingelieferte Verletzte kümmern. Wir übernehmen diese Sendung von Radio Dreiecksland.
Seit dem 9. Oktober dauert der völkerrechtswidrige Krieg der Türkei und ihrer dschihadistischer Verbündete in Nordostsyrien inzwischen an. Hunderte tot, Tausende verletzt, Hunderttausende auf der Flucht. Das ist die bisherige Bilanz der völkerrechtswidrigen Invasion. Während sich alle Nichtregierungsorganisationen aus der Region zurückgezogen haben, ist am 22. Oktober eine achtköpfige Gruppe von Ärzten und Ärztinnen nach Rojava gereist. Radio Dreieckland ist mit einem der Ärzte in Kontakt, er nennt sich Georg, und berichtet uns von seiner Arbeit und Erfahrungen im Kriegsgebiet. Wir kommunizieren über ein Messenger-Programm, er schickt uns Sprachnachrichten, Bilder und Videos. Letzten Samstag, am 26. Oktober, meldete sich Georg und berichtete über die Situation vor Ort.
Also wir sind ein Ärzteteam, bestehend aus 8 Ärzten, Anästhesie, Allgemeinmedizin, Notfallmedizin, ein Physiotherapeut und ein Orthopäde. Wir stammen aus Deutschland, Dänemark, Schweden und ja. Und wir sind jedenfalls hier in dem Krankenhaus Til Tamer, was so ein Stabilisierungsort ist für Verletzten von der Front. Das ist der erste Ort, wo sie quasi einen Zugang und Infusion, gegebenenfalls Blut bekommen, gerinnungshemmende Medikamenten oder gerinnungsfördernde Medikamenten.
Nicht immer ist die Kommunikation einfach.
Ich kann jetzt kein Interview machen. Wir ziehen uns zurück aus der Stellung Tel Tamer, wo wir die ganze Zeit im Krankenhaus waren, aufgrund der taktischen Lage.
Im Hintergrund der Aufnahme hören wir Schüsse. Wie kann man auch nur halbwegs sicher bleiben in einer solchen Situation?
Mir wurde eben erzählt, dass bei den letzten Belagerungen von kurdischen Städten durch Islamisten war das so, dass die Klinik bis in letzter Minute funktioniert hat, weil die Räume, die erst, wenn der Feind wirklich direkt vor der Stadt ist. Und das liegt an, und die Ärzte operieren weiter und arbeiten hier weiter. Aktuell sind Luftschläge nördlich und südlich von uns zu sehen. Und vorhin hat man einen Düsenjäger rüberfliegen gehört, vermutlich ein amerikanischer F-16 in türkischer Hand. Die Maßnahmen, die man ergreifen kann, um halbwegs sicher zu bleiben hier, ist einen direkten Draht zur Klinikleitung, die wiederum einen direkten Draht zu den Sicherheitskräften haben und die informieren uns über Truppenbewegungen oder Probleme oder Dschihadistenvormarsch. Das ist aktuell gerade der Fall, dass die Dschihadisten ein paar Kilometer vorgedrungen sind und mit Unterstützung wohl von 4 türkischen Panzern. Und das ist aktuell die Hauptgefahr. Das ist das Hauptproblem, aber die Klinikleitung ist in Kontakt mit den Sicherheitsleuten und die sind noch gelassen. Aber das kommt natürlich in diesen mehreren Jahren Krieg immer mal wieder vor, dass ein Krankenhaus evakuiert wird und zurückgezogen wird. in 2015. Ich meine, in Serekanje war eine Kollegin von uns vor Ort und da wurde das Krankenhaus mit einer Autobombe angegriffen. Und dank der Sicherheitskräfte, die haben die Autobombe noch einen halben Kilometer vom Krankenhaus entfernt gestoppt. Und dort haben sich die Dschihadisten dann in die Luft gesprengt. Und die zielen wohl auf alles, was nach Infrastruktur aussieht. Das heißt Stadtrat, Krankenhäuser, alles, was mit Infrastruktur zu tun hat, ist deren Zielscheibe, weil die eben einen Terrorkrieg führen. Die wollen die Kurden vertreiben, zusammen mit dem türkischen Staat, also beziehungsweise im Auftrag des türkischen Staates. Das war heute wieder ganz klar im Guardian, in der Guardian-Zeitschrift aus London dokumentiert, dass Ankara das absolute Sagen hat über alle Kräfte, die uns hier gerade angreifen. Und wenn sie möchten, wenn sie wollten, könnten die das sofort stoppen. Aber das ist ihr Ziel, die kurdische Bevölkerung aus den Städten zu vertreiben, die alle an der nördlichen Grenze zur Türkei sind. Das heißt, wenn man die Menschen von dort vertreibt, dann sind die in der Wüste, dann ist nichts mehr da.
Gibt es einen Alltag im Kriegsgebiet? Georg erzählt, die Aktivitäten der verschiedenen Ärzte und Ärztinnen sind ganz unterschiedlich, je nachdem, welches Fachgebiet sie haben. Unser Gesprächspartner ist Anästhesist und arbeitet in der Notaufnahme, in der Erstversorgung der Verletzten.
Da sind irgendwie 8 kleine Buchten, an denen man arbeiten kann. Und dort nehmen wir die Patienten erstmalig entgegen von den Transportmenschen vom Roten Kreuz. Die holen die im Feld ab und bringen die zu unserem Krankenhaus. Die Vorversorgung ist sehr minimal, sagen wir mal. Also es werden Arterienabbinder platziert. Aber die Lage ist so kritisch, dass das oft nicht möglich ist, dass die Sanitäter unterwegs mehr machen oder im Vorfeld mehr machen. Es ist auch eine Gruppe von 10 internationalen Sanitätern hier. Und die bringen, wie gesagt, uns die Patienten. Wir übernehmen die in der Notaufnahme, machen die Erstversorgung nach ATLS im Prinzip. Das heißt, Infusionstherapie, Blutung untersuchen, stoppen, Ausmaß der Verletzungen einschätzen, ein Zielkrankenhaus für die ausmachen. Manche müssen in die Neurochirurgie. Wir hatten 2 mit Kopfverletzungen. Die habe ich dann intubiert und beatmet zum nächsten Krankenhaus gefahren, wo es einen Neurochirurgen gibt. Das ist Hasaka.
Die Ärzte und Ärztinnen kommen im Krankenhaus in Tel Tamer unter, das Georg als sehr sauber und gut organisiert beschreibt, obwohl natürlich wichtiges Material zur medizinischen Versorgung fehlt. Das Krankenhaus wurde erst vor 2 Jahren gebaut.
Da arbeiten wir. Wir schlafen da auch in einem Zimmer. Also die stellen uns ein Zimmer zur Verfügung und das ist alles wirklich optimal, da kann man nichts sagen. Und Essen wird natürlich gestellt, ist umfangreich und fabelhaft, trotz der schwierigen taktischen Situation hier.
Wie läuft generell die Zusammenarbeit mit den lokalen Strukturen, fragen wir Georg.
Die Zusammenarbeit mit den lokalen Strukturen ist absolut einwandfrei. Man kommt hierher, nimmt Kontakt auf und wenn man quasi Vollzeit für die hier arbeiten will, was wir ja nicht tun, wir sind ja nur zu Besuch, aber wenn man Vollzeit für die arbeiten möchte, dann wird man auch ausgebildet und kriegt quasi Kleidung und also Essen sowieso kriegt ja hier jeder und eine Wohnung, eine permanente. Und das ist wirklich nahtlos. Also es gibt viele, die Internationalisten, die hier wohnen, die sind wirklich zufrieden und überzeugt auch mit der Zusammenarbeit.
Auch wenn sich internationale NGOs aus dem Kriegsgebiet zurückgezogen haben, sind viele Menschen aus anderen Ländern in der Gegend. Dazu unser Gesprächspartner.
Internationalisten sind auf jeden Fall auch in Tel Tamer vorhanden und helfen mit diversen Aktivitäten hier, also mit Infrastruktur. Das sind vorwiegend Anarchisten, weil sich die Ziele der Anarchisten so sauber decken mit den Zielen der demokratischen Konföderalisten, also sprich von der selbstverwalteten Rojava. Und das ist eben eine herrschaftslose Welt mit Frauenrechte, Ökologie und Demokratie für alle. Und aufgrund dessen zieht es die hier zur Revolution in Rojava. Auch unser Team hat eine starke anarchistische Komponente.
Bis zum Dienstag herrschte ein sogenannter Waffenstillstand in der Gegend, unter der Bedingung, dass sich die syrisch-demokratische Armee zurückziehen würde aus dem Grenzgebiet zur Türkei. Dass dies tatsächlich ein Waffenstillstand war, wissen die Ärzte und Ärztinnen zu bezweifeln. Sie versorgten trotzdem täglich frisch Verletzte von der Front. Doch am Dienstag, dem 29. Oktober, erreichten uns dann neue Nachrichten aus Tiltamir.
Heute hat sich die Situation deutlich verschlechtert da in Tiltamir. Wir sind abgereist aus der Ecke und heute sind wohl die türkischen Milizen vorgerückt. Die syrische Armee hat sich denen entgegengestellt und wurde weitgehend niedergemetzelt. Und der SDF hält da quasi die Stellung noch, die JPG quasi. Und viele, viele Verletzte in dem Krankenhaus.
Später berichtet uns Georg, dass die syrisch-demokratische Armee, in der auch die kurdische Miliz JPG kämpft, sich zurückzieht aus der Pufferzone. Was Tiltamir angeht, den Ort, in dem Georg und weitere Ärzte und Ärztinnen jetzt für über eine Woche gearbeitet haben, ist er pessimistisch. Die Stadt liegt an der Grenze der 32 Kilometer breiten Pufferzone. Er schreibt, Erdogan wird Tiltamir bestimmt in Schutt und Asche legen, weil das eine kurdische Stadt mit guter Infrastruktur ist. Aus den bereits besetzten Gebieten gibt es immer wieder Nachrichten von Kämpfen, von Folter. Über 300.000 Menschen auf der Flucht, über 550 Tote und über 1.100 Verletzte. Die türkische Invasion in Rojava und Nordsyrien fordert weiter Opfer. Die Ärzte-Delegation aus Nordeuropa reist weiter nach Qamishlo und ist dann auf dem planmäßigen Heimweg.
In dem nun folgenden Gespräch mit Sarah Zilan-Kössler, der Vertreterin der Frauen der demokratischen Selbstverwaltung von Nord- und Ostsyrien in Deutschland, werden die hoffnungsvollen Anfänge des als Rojava bekannten kurdischen Gesellschaftsmodells deutlich, das jetzt durch die türkische Invasion ernsthaft bedroht ist. Die enormen Errungenschaften von Frauen in Politik und Gesellschaft in einer befreiten, multiethnischen Gesellschaft waren die Grundlagen des gesellschaftlichen Experiments, das sich seit 8 Jahren in den Rojava-Gebieten bewährt und gefestigt hatte und das Erdogan nun zerstören will. Zu hören ist auch, was Sie und andere in Deutschland tun, um die Selbstverwaltung von Frauen in Rojava zu stärken. Diesen Beitrag übernehmen wir von Radio Stan in Berlin.
Sie ist die Vertreterin der Frauen der demokratischen Selbstverwaltung von Nord- und Ostsyrien in Deutschland mit dem Schwerpunkt Austausch und Erfahrungen internationaler Frauenbewegung. Sarah Zilan-Kössler, ganz herzlich willkommen hier in der Sendung im Morgenmagazin im Freien Radio.
Ja, hallo.
Ja, wunderbar. Genau, die Kollegin hat dich ja gerade schon ein bisschen vorgestellt. Du bist also von der Vertretung der Frauen der demokratischen Selbstverwaltung von Nord- und Ostsyrien in Deutschland. Wie sieht denn deine Arbeit da so aus eigentlich?
Also, danke für die Möglichkeit überhaupt, dass ich unsere Arbeit mehr mit euch teilen kann. Und wir machen verschiedene Arbeit, also diplomatische Arbeiten, zivilgesellschaftliche Arbeiten. Und meine Aufgabe ist mehr die Frauenorganisation und Frauenarbeit in der Gesellschaft, als auch in Kurdistan, als auch in Deutschland, genau.
Okay, die Frauenarbeit. Also da denke ich, gerade wenn ich jetzt an Nordsyrien denke, an den Irak denke, dann ist ja in der Berichterstattung aktuell, schwankt das ja so ein bisschen zwischen, sollte jetzt die EU intervenieren, was ist mit der NATO oder irgendwie ist es entweder das, also so internationale Beziehungen, große Politik oder dann so Geschichten, die fast so ein bisschen, ja, wie soll ich das sagen, so ein bisschen die armen Leute geht, aber so richtig so selbstermächtigend, so wie deine Arbeit klingt, ist diese Berichterstattung eher nicht so, oder? Wie nimmst du das wahr?
Also vor allem diese Berichterstattung ist begrenzt auf einen ethnischen Konflikt, ja, wie wir in Medien hören. Es wird immer von der Türkei gegen das Kurdengebiet gesprochen, dabei ist aber eine multiethnische und multireligiöse Gemeinschaft, die sich basisdemokratisch selbst verwaltet. Und außerdem wird keinerweise mit Betroffenen vor Ort oder für Menschen oder aus der Administration von der Frauenstrukturen und gesellschaftliche Kräfte gesprochen, obwohl Kontakt möglich wäre oder ist. Und zum Beispiel der Angriff auf Frauen oder wie die Ermordung von Hevrin Halef, das ist eine Frau, spielt in deutschen Medien gar keine Rolle. Oder wie eine Körper von Frau, also Kämpferinnen, verstümmelt wird, als Versuch der Machtdarstellung und eine ganze Gesellschaft zu traumatisieren. Darüber wird wenig gesprochen. Mehr wird über Mächtiger, über Männer und über diese ganze Machtspiele gesprochen. Aber dabei, es läuft ein anderes gesellschaftlicher Kampf, gesellschaftlicher Krieg, und seit 8 Jahren wird dieser Kampf geführt. Darüber wird wenig gesprochen, darüber wird wenig berichtet, und unsere Aufgabe wirklich, also meine Aufgabe, darüber einfach mehr und original sozusagen informieren.
Wie du schon gesagt hast, ist da ganz viel, was passiert seit Jahren schon in Nordsyrien, was es zu verteidigen gibt, und vielleicht für die Leute, die nicht so drinstecken in dem Thema, könntest du nochmal erklären, warum das gerade ist, also was es da zu verteidigen gibt eigentlich und warum das gerade aus einer feministischen Perspektive interessant ist?
Okay, also vor allem seit dem IS-Angriff auf Kobane von 2014 und der Verteidigung der Stadt durch die kurdische Kämpferinnen haben die Frauen, besonders also Frauen, die bei der Verteidigung eine wichtige Rolle gespielt, also nicht Rolle gespielt, sondern die waren, die sozusagen, ne, spielt, und auch Verwaltung der Kommunale von Rojava eine zentrale Position angenommen. Also das ist die gleichberechtigte Organisationsmodell soll jetzt zerstört werden zum Beispiel, und die Angriff auf Rojava ist zunächst so wie ein Angriff, also wir sehen das als Angriff auf das Symbol einer freien Gesellschaft, und das Symbol ist eines demokratischen Konfederalismus, und Konfederalismus heißt dass verschiedene Gruppen, Kurden, Assyrer, Araber, Turkmenen, gleichberechtigt miteinander leben im Ort Nord- und Ostsyrien. Und diese Gesellschaftsmodell funktioniert mit Revolution in Rojava. Und diese Revolution ist eine Frauenrevolution, weil sie mit dieser Perspektive vorangeht. Wenn sich die Frau nicht befreien kann, dann kann es auch keine befreite Gesellschaft geben. Und diese Gesellschaftsfrage wird zuerst gestellt. Und genau, und das müssen wir auch wirklich wissen, das Gesellschaftsmodell, das in Rojava aufgebaut wurde, versucht an der Wurzel anzusetzen und patriarchale Hierarchiemuster abzubauen. Und dazu wird ein Gesellschaftsvertrag zum Beispiel unterzeichnet. Und beschreibt, dass die Frau dem Mann gleichgestellt ist, dass der von der kleinsten Kommune bis zum größten Organisationskreis immer eine Doppelspitze aus Mann und Frau angesetzt wird, damit sich eben keine patriarchale Strukturen verfestigen können. Und ja, die Frauen haben vielfältige Art und Weise sich dadurch die Gesellschaft befreit seit 8 Jahren, und Frauen sorgen selbst für ihre Selbstverteidigung, autonome Strukturen, und es gibt zum Beispiel Frauenkooperativen und sogar ein Frauendorf zum Beispiel, was alleine durch ihre Kraft aufgebaut wurde. Und in alle Bereiche ihres Lebens sind Frauen selbstbestimmt und haben Teil an der Gesellschaft und formen das. Und das wissen wir auch. Und jetzt durch die Frauenrevolution sieht sich diese Ideologie bedroht und beschlägt jetzt zurück. Dieser Angriff aus Rojava ist eine ideologische, also ich sehe das ideologische Krieg gegen eine Frauenrevolution. Und die Türkei, Erdogan, greift an, weil Rojava die Werte einer freien Gesellschaft teilweise Realität geworden ist. Und das müssen wir nicht wegsehen.
Das ist also das, wenn dann davon gesprochen wird, dass also ja terroristische Gruppen in Nordsyrien ein Gebiet kontrollieren, so wie es ja oft gesagt wird, ne, wird als terroristische Gruppen bezeichnet. Das ist also auch etwas, was dort passiert. Wir erreichen dich ja gerade hier in Deutschland. Wie sieht es denn mit diesem Konflikt, mit diesen Kämpfen jetzt von Deutschland aus gesehen aus? Also wir haben ja öfters schon ja auch eben gehört über so eine türkische Community und wie die hier reagiert und so. Wie ist es denn hier in Deutschland mit dieser kurdischen oder mit dieser feministischen Perspektive, die du gerade aufgemacht hast? Wie findet das von hier aus statt? Wie erlebst du das hier vor Ort?
Also vor allem, wir machen vor allem Dinge, zum Beispiel Öffentlichkeitsarbeit. Ne? Dadurch, dass die Berichterstattung entweder wenig vorhanden ist oder das Bild, zum Beispiel, wie du das geschildert hast, vor Ort teilweise falsch gezeichnet ist, es nötigt, Nachrichten immer wieder einzuordnen und klarzustellen. Und gleichzeitig versuchen wir, die Menschen darauf aufmerksam machen, zum Beispiel, dass auch in Deutschland eine Profiteur diese Krieges macht, ne? Und immer wieder widersprüchlich agiert, zum Beispiel werden vermeintliche Rüstungsexporte gestoppt, aber nur neu, ne? In diesem Jahr, zum Beispiel, wir wissen das, ne? Und nur in diesem Jahr verzeichnet Deutschland bis jetzt die höchste Rüstungsexporte an der Türkei seit den letzten Jahren. Und gleichzeitig werden kurdische Aktivistinnen und Unterstützerinnen, ne, in Deutschland stark kriminalisiert. Und die deutsche Politik bewegt sich in einem starken Widerspruch, denke ich mal, zwischen ihrer Selbstdarstellung als Friedensbefürworter und scharfer Verurteiler des Krieges und dem, was sie tatsächlich tut. Und deshalb versuchen wir, Menschen zu informieren, im besten Fall gegen den Krieg zu politisieren und sie dazu animieren, als Gesellschaft die Verantwortung zu übernehmen gegenüber der Regierung zurück aufzubauen für die Veränderung.
Vielleicht noch eine letzte Frage, und zwar, wie kann man euch denn konkret unterstützen jetzt, wenn man in Deutschland ist? Also unsere Hörer und Hörerinnen sitzen in Berlin, in Brandenburg und in Sachsen-Anhalt. Was sind denn da so Anlaufstellen?
Also Menschen können mit natürlich grundsätzlich also zum Beispiel die Frauenbefreiung, ökologische basisdemokratische zum Beispiel System, die dort in Nord- und Ostsyrien aufgebaut ist, zum Beispiel versuchen wir dieses System auch, diese Ideologie, also diese Prinzipien auch hier in verschiedenen Orten, in verschiedenen Kontakten aufzubauen. Also uns unterstützt natürlich, dass wir einfach diesen Krieg stoppen, indem wir also alle Frauen organisiert sind und gegen diese Krieg wirklich uns positionieren. Als auch hier in Deutschland, also ganze Welt, weil das ist nicht nur Kurden-Türken-Problematik und das ist wirklich eine universale, globale Problematik und das ist ein Angriff gegen Frauenideologie und das müssen wir wirklich sehen, weil das ist ein Staat, Theorien, die gegen sozusagen diese alternative Leben, die Frauen zentral leben, sozusagen angegriffen wird. Und darauf sage ich, wir alle müssen wir wirklich, wenn wir diese Werte haben, so menschliche Werte, humanitäre Werte haben, sollten wir zusammensitzen und gegen diese schmutzige Krieg wirklich uns positionieren.
Mhm. Vielleicht, ihr habt doch eine Webseite oder so, wo man vielleicht noch mehr nachlesen kann. Kannst du uns vielleicht da...
Genau, also aktuell, wir geben sehr viele Berichte, Women Defend Rojava. Und wir haben auch Jenny e.V., können wir auch irgendwie dort in der Internetseite finden. Und Women Defend Rojava geben wir sehr viele Berichte. Also jeden Tag haben wir neue Berichte aus dem Ort und versuchen wir auch verschiedene Orten uns organisieren. Und das ist die beste Internetseite, die man irgendwie Informationen finden kann.
Okay, also Women Defend Rojava, genau. Das ist eine Möglichkeit, die ihr in eine Suchmaschine eurer Wahl eingeben könnt, um da euch zu informieren, mal eine andere Seite zu sehen. Jetzt zum Abschluss dieses Gesprächs, liebe Sarah Silan, du hast dir ja ein Lied gewünscht von uns. Vielleicht magst du da noch mal einen kurzen Satz dazu sagen. Was ist
das? Also, das ist auch eine Frau aus dem sozusagen Freiheitskämpferin, die über Frauenbewegung singt, und das Lied liebe ich sehr, mit dem Sinnen Azad, und ich würde mich freuen, wenn das gespielt ist.
Alles klar, vielen Dank, liebe Sarah Silan.
Genau, ja, danke für das Interview.
Danke.
Danke, tschüss.
Nach größeren bürokratischen Schwierigkeiten ist es Ende Oktober auch einem Reporterteam gelungen, in die umkämpften Regionen Nordsyriens an der türkischen Südgrenze einzureisen, um von dort täglich aktuell zu berichten. Im Folgenden nun einer dieser Berichte vom 29.10. mit einem Stimmungsbild und neuen Informationen, die in den großen Medien bisher keine Beachtung finden. Wir übernehmen diese Reportage von Radio Dreiecksland in Freiburg.
Willkommen bei Eine Gesellschaft organisiert den Widerstand, in der wir versuchen, in täglichen Folgen mit Interviews und Analysen einige Hintergründe der Revolution und des gegenwärtigen Krieges in Rojava zu beleuchten. Nach einer bürokratischen Schnitzeljagd durch Ämter, in denen die Anzahl der Stempel mehr zählt als der Inhalt des Papiers, auf dem sie sind, haben wir vor einigen Tagen die Genehmigung erhalten, den Nordirak in Richtung Nordsyrien zu verlassen. Den ganzen Abend und den ganzen Morgen sitzen wir im Taxi, um noch während der Öffnungszeiten der Grenze anzukommen. Auf der irakischen Seite waren um die 100 Menschen, die vor dem Krieg fliehen mussten. Es sind vor allem alte Frauen und Kinder, die bald in Bussen in das kürzlich wiedereröffnete Camp Badarash bei Duhok gebracht werden. In Nordirak liegt die autonome Region Kurdistan, die sowohl die sicherste als auch die kapitalistischste Region des Iraks ist. Wir steigen in einen Minibus, der uns über die Pontonbrücke über den Tigris führt. Diese abstrakte Grenze. Beim Warten haben wir so oft auf diesen Fluss geblickt, dass die Überfahrt jetzt sich vielschichtig symbolisch aufgeladen anfühlt. 2 Minuten später betreten wir den syrischen Boden. Genauer gesagt, die Demokratische Föderation Nordostsyrien, also Rojava, in der sich seit 2012 eine multiethnische Gesellschaft nach demokratischen, feministischen und ökologischen Prinzipien selbst verwaltet. Auf der anderen Seite werden wir von einem Menschen abgeholt, der uns als Journalistinnen in den nächsten Tagen begleiten wird. In Derik angekommen, überreichen wir eine der Tafeln Schokolade, die wir bei uns tragen, um immer ein Gastgeschenk auf der Tasche zu haben. Er freut sich. So werden wir einen schönen letzten Abend haben, bevor wir sterben, scherzt er im schwarzen Humor. In wenigen Stunden läuft die Waffenruhe ab. Eine Waffenruhe, die nie wirklich eine war, denn weder die Bodenoffensive noch die Luftschläge wurden unterbrochen. In den türkischen Staatsmedien wird die Zeit runtergezählt, in den Fernsehsendern ist ein Countdown eingeblendet. Wir kommen in eine Gesellschaft, die seit über 100 Jahren für die eigene Freiheit und Selbstbestimmung kämpft und so oft von der Auslöschung bedroht war, dass die Möglichkeit des eigenen Todes etwas ganz Alltägliches geworden ist. 2 Stunden vor Ablauf erreicht uns die Nachricht, dass Putin und Erdogan ein Papier ausgehandelt haben. Wie schon so oft zuvor in der kurdischen Geschichte, beschließen 2 imperiale Großmächte einen Deal, ohne die Menschen vor Ort überhaupt einzubeziehen. Was das Abkommen für die kommende Zeit bringen wird, ist noch völlig unklar. Zumindest scheint es in der Nacht nicht zu der geplanten Großoffensive zu kommen, auch wenn die Kämpfe in den bereits besetzten Gebieten weiterhin andauern. An der Oberfläche wirkt alles ruhig. Der Sug ist offen, die Stadt voller Leben. Bis dann vielleicht doch aus dem Nichts irgendwann eine Artilleriegranate einschlägt. Der Dekan der lokalen aramäischen Kirche erzählt mir davon. Sein Sohn und sein Neffe waren vor wenigen Tagen mit den Schafen unterwegs. Nicht weit von dem Dorf, in dem er einige Hektar Land bewirtschaftet. Bohnen, Weizen, ein wenig Gemüse. Plötzlich schlägt Artillerie ein und tötet seinen Neffen, 60 Schafe. Sein Sohn muss nach Kamischlo ins Krankenhaus gebracht werden. Wie jeder Krieg trifft auch dieser Angriff die Zivilbevölkerung am schwersten. Sally sagt mir, wir sind in einer äußerst delikaten Situation. Es ist gut, sich vorsichtig ihr zu nähern, wie mit einer Pinzette. In diesem Land hängt der Erfolg oft mehr davon ab, wie du etwas machst, als was es ist. Heute haben wir euch ein Gedicht mitgebracht von Yildiz Chaka, die aus Ahmet in den kurdischen Gebieten der Türkei geboren wurde. Im Zuge der Militäroffensive der Türkei im Jahre 1995, bei der viele Menschen Opfer der Angriffe wurden und einige Städte teilweise planiert wurden, begann sie zu schreiben für kurdische und türkische Zeitungen und hat seitdem mehrere Gedichtbände und Romane veröffentlicht. Daraufhin wurden sie und andere Journalisten festgenommen und mussten systematische Folterungen miterleben. Ihr hört Tsch Dichwasi, auf Deutsch, was willst du?
Herku Dgaribie. لتونبونی زیوری بود چاو. وی چاره دی چیای کاسه دنری نکشت. بریا کلمان بزیوره وی جینی. شتل خوره گود. از قبولم و او چی به؟ دل کنی. گود بلش کفت تاری. جینی لی زیوری و گود. از روشم.
Obwohl in der Fremde kehrte das Auge in die Leere. Dieses Mal hat es einen Blick in unwegsames Gebirge zurückgelassen. Die Frau sprach, bevor sie sich mir zuwandte, zu ihrem Herz. Ich nehme es, wie es ist. Das Herz, es lacht. Es sagt, die dunkle Höhle. Da drehte sich die Frau um und sagte, ich bin die Sonne.
Ezitire bazın kan babekaye ez dil girtiye emir aliye ez binar o şahemi gerdun ez celanım mezra botanım ezitire bazın kan babekaye.
Jetzt noch ein Aufruf zu den weltweiten Demonstrationen am 2. November gegen den Angriffskrieg auf Nordostsyrien.
Vielleicht habt ihr schon gehört, dass die Kampagne Rise Up for Rojava zu einem Tag des globalen Widerstands gegen den türkischen Angriffskrieg am 2. November aufruft. In Deutschland, in Berlin und in der Schweiz, in Basel, wird es eine bundesweite Demonstration geben. Und es ist wichtig, dass an diesem Tag ein starkes Zeichen gesetzt wird, dass tausende Menschen gemeinsam auf die Straße gehen und zeigen, dass Rojava nicht allein ist und dass die Rojava-Revolution auch in Europa verteidigt wird. Denn trotz der angeblichen Waffenruhe gehen die Angriffe der türkischen Armee und ihrer verbündeter dschihadistischer Gruppen weiter. Die türkische Armee begeht mit ihrem Angriffskrieg Kriegsverbrechen, indem sie zivile Infrastruktur wie Krankenhäuser, die Wasserversorgung oder die Stromzufuhr bombardiert, sowie gezielt Zivilistinnen angreift. Vor allem betroffen sind Frauen und Kinder. Mit diesem Krieg droht Daesh, also der sogenannte Islamische Staat, erneut zu einer Gefahr zu werden. Nicht nur für Rojava, auch für Europa. Der türkischen Regierung geht es nicht um die Sicherung der Grenzen, sondern um die Vertreibung der Kurdinnen und der anderen Völker aus der Grenzregion und die Zerstörung der selbstverwalteten Region Rojava. Es ist außerdem ein direkter Angriff auf die Errungenschaften der Frauenrevolution sowie die Frauenbefreiung. Die geplante Einrichtung einer sogenannten Schutzzone bedeutet eine ethnische Säuberung und Umsiedlungspolitik des Gebietes. Was das bedeutet, können wir im nordsyrischen Afrin sehen, das von der türkischen Armee letztes Jahr erobert wurde und in dem nun Willkür und Terror herrschen. In Rojava geht es um die Erhaltung der Frauenbefreiung, die Weiterentwicklung der Ökologie und Basisdemokratie und das friedliche Zusammenleben verschiedener Ethnien und Religionen in dieser Region. Das geht uns alle an. Ich bin als Internationalistin hierher gekommen, da die Revolution in Rojava für mich Hoffnung bedeutet. Hoffnung, dass eine andere Welt möglich ist. Diese Hoffnung soll jetzt zerstört werden. Ich weiß, dass es sehr viele Menschen gibt, für die Rojava die gleiche Bedeutung hat. Und wenn wir wollen, dass diese konkrete Utopie nicht zerstört wird, dann müssen wir die Werte der Rojava-Revolution, wo auch immer wir sind, verteidigen. Deswegen organisiert euch in Widerstandskomitees und Women Defend Rojava-Komitees, macht eigenständige, kreative Aktionen und vor allem geht am 2. November auf die Straße. Die Demonstration startet in Berlin um 12 Uhr am Alexanderplatz und in Basel um 14 Uhr. Wir freuen uns hier schon, die Fotos und Videos dieser starken Demonstrationen zu sehen.
Nun folgt ein Interview mit Frau Semal, der Mutter einer gefallenen Kämpferin. Wir übernehmen diese Sendung von Radio Lora, Zürich.
Willkommen zum ersten Teil von Eine Gesellschaft organisiert den Widerstand, in der wir versuchen, in den kommenden Tagen mit Interviews und Analysen einige Hintergründe der Revolution in Rojava zu beleuchten. In Derik treffen wir uns mit Semal Rissi, der Mutter einer Gefallenen. Die Wertschätzung und Erinnerung an die Gefallenen, an die Shehid, ist ein wichtiger Teil der Kultur, in der die letzten Jahren über 11.000 Kämpferinnen und Kämpfer ihr Leben im Kampf gegen den Daesh, den sogenannten Islamischen Staat, gegeben haben.
Wir wollten nie, dass dieser Krieg stattfindet. Wenn es Krieg gibt, gibt es viele Massaker. Kinder werden getötet, Frauen werden getötet, Häuser werden geplündert. Diese bewaffneten Banden greifen Häuser an, Menschen werden ermordet. Wir wollen das nicht. Wir wollen wie alle anderen Menschen ein gutes Leben haben. Wir wollen frei in unserem Land leben, uns vom Feind befreien, seine Unterdrückung und seine Aggression stoppen. Deshalb widersetzen wir uns und sind überzeugt, dass wir uns selbst befreien werden. Denn niemand außer uns wird dies tun. Wir als kurdisches Volk werden unsere Freiheit aufbauen. Und aus unserem Widerstand gegen diese Angriffe werden wir gewinnen. Erdogan und seine Besetzung werden nie gegen unser Volk bestehen bleiben.
Was ist dein Beitrag zum Widerstand und der Revolution in Nordostsyrien?
Was kann ich dazu sagen? Wir werden uns gegen diesen Feind wehren. Wir können kämpfen, wir können unsere Kämpferinnen, unsere Bevölkerung unterstützen. Wir werden unsere Häuser und unser Land nicht der Besetzung von Erdogan überlassen. Denn wenn wir unsere Städte und Dörfer verlassen, wird der türkische Staat die Kontrolle über sie übernehmen und sie nie wieder zurückgeben. Und von diesem Moment an werden wir keine Heimat mehr haben und Flüchtlinge sein. Wir werden unsere Häuser nicht verlassen. Wir werden uns gegen diese Besetzung wehren, bis wir gewinnen und neben unseren Kämpferinnen von YPG, YPG und SDF stehen. Und wir werden uns nicht von unserem Volk trennen. Ich selber arbeite im Bereich Kunst und Kultur.
Und kannst du was zu der Rolle von Frauen in dieser Revolution sagen?
مهمه و گرینگا و کاری که هری مزنه جبو جن ده شورشیده
Die Arbeit von Frauen ist eine der stärksten Kräfte hinter dieser Revolution. Der Widerstand von Kobane begann mit dem Frauenwiderstand. Herbal Arin Mirkan hat für die Revolution ihr Leben gegeben. Sie hat sich bei der Verteidigung von Kobane selbst in die Luft gesprengt, um die Angriffe zurückzuhalten. Bei der Besetzung Afrins durch die Türkei hat Shehid Abesta das Gleiche getan, um die Bevölkerung von Afrin zu schützen. In Serekanir war es eine Freundin aus Kobane. Ihr Name war Sehen. Die Frauen in dieser Revolution leisten den größten Widerstand und sind bereit, bis zuletzt zu kämpfen. Deshalb sagen wir, dass diese Revolution eine Frauenrevolution ist. Und wir werden gewinnen. Und solange es nur noch eine einzige kurdische Frau gibt, wird unsere Revolution andauern.
یعنی هاتیا ناسکر اف شورشا شورشا جنجبر گوجنجی گلی که بر خواده ده کار ده که خواب ده که حیا نقطه خوینا و ها بر خواده دنجی خواه انتحار جید کن راست هاتیا ناسکر شورشا شورا آوا شورشا جنیه اما همه سر بکمه جی اما جنک جی بمینه جنک کور جی بمینه اف شورشا سر بکمه
Und zum Abschluss jetzt noch ein bisschen mehr aus dem Lied Bena Adar von Agire Jijan, in dem es darum geht, dass auch nach den schwierigen Zeiten wieder ein Frühling kommen wird und die Blumen wieder blühen werden.
شربان السر زنار اولاد لبزن برد روشا برات شربان السر زنار اولاد لبزن برد روشا
Es ist bisher wenig bekannt, dass sich den kurdischen Kämpfern und Kämpferinnen von JPG und JPG beim Krieg gegen den IS auch eine internationale Brigade angeschlossen hat. Aus Begeisterung für Rojava und zu dessen Verteidigung mit der Waffe sind viele junge Menschen aus europäischen Ländern und aus aller Welt nach Nordsyrien gereist, um sich dem Kampf für eine bessere Gesellschaftsordnung anzuschließen, als die Rojava weltweit gesehen wird. Allein aus Deutschland sind es nach offiziellen Zahlen etwa 170 und sie sind nun auch in die Kämpfe gegen die türkische Invasion involviert. In dieser Woche wurde bekannt, dass unter den vielen Opfern auch ein Deutscher, ein junger Landwirt ist, an den wir zum Schluss dieser Sendung mit dem folgenden Beitrag des Freien Radios Neumünster erinnern möchten.
Es geht um den Angriff der türkischen Armee auf Nordsyrien. Der verlagert sich ja in den letzten Tagen immer mehr zu einem Krieg zwischen türkischer und syrischer Armee. Zwischen den Fronten geraten sind dabei die Kurden und andere Bevölkerungsgruppen im Norden und Osten Syriens, die dort vor allem leben. Sie erhalten militärisch seit vielen Jahren auch internationale Unterstützung. In dieser Woche wurde bekannt, dass auch ein deutscher Staatsbürger dabei getötet wurde. Er soll aus Kiel kommen und am 16. Oktober 2019 bei einem Luftangriff gestorben sein. Seit 2016 soll er sich dem kurdischen Volksverteidigungseinheiten der JPG angeschlossen haben, um gegen den Islamischen Staat zu kämpfen. Wir haben die bisher bekannten Einzelheiten zum Tod von Konstantin G. hier zusammengefasst.
Basically, when I go back to Europe,
wenn ich nach Europa zurückkehre, freue ich mich darauf, meine Familie wiederzusehen, meine Freunde wiederzusehen und auch meine ehemaligen Chefs.
With my former bosses and I expect to,
und ich freue mich darauf, wieder als Landwirt zu arbeiten. Zumindest für eine Weile, denn das macht auch Spaß.
Ja, das wird eben nicht mehr möglich sein. In der Arte-Dokumentation mit dem Titel »Freiwillig in der Hölle von Raqqa« wird ein deutscher Kämpfer der kurdischen JPG mit dem Namen Andok interviewt. Nach übereinstimmenden Meldungen soll es sich dabei um den aus Kiel stammenden Konstantin G. handeln. Arte hatte das Video erst einige Tage vor seinem Tod veröffentlicht. In der Videobeschreibung ist Folgendes zu lesen. Bis heute ist wenig bekannt, dass 2017 auch internationale Kämpfer Seite an Seite mit den kurdischen Kampfbrigaden im syrischen Raqqa gegen den Islamischen Staat gekämpft haben. Dabei handelt es sich um Freiwillige aus aller Welt, viele ohne militärische Erfahrungen. Die Dokumentation fragt nach ihren Motivationen und trifft sie in ihren Heimatländern und direkt im Kampfgeschehen um Raqqa. Ja, soweit die Ankündigung von Arte zu diesem Video. Ja, Konstantin G. kommt darin, wie zu hören, kurz zu Wort. Am 28. Oktober 2019 veröffentlichte nun JPG International die Nachricht über seinen Tod. Sowohl der NDR als auch Tagesschau und mehrere Newsportale veröffentlichten daraufhin Berichte dazu. Konstantin G. war demnach Landwirt in Schleswig-Holstein. Wie er auch in dem Video sagte, 2016 taucht sein Name in einer Meldung aus Bad Segeberg in den Lübecker Nachrichten auf. Da war zu lesen: Segeberger Jungbauern gut gerüstet, 38 Landwirte aus dem Kreis wurden jetzt in Wensin freigesprochen. Von 42 Prüflingen im Bereich der hiesigen Landwirtschaftskammer haben 38 bestanden. Aus dem Kreis Segeberg gehören dazu Konstantin G. Kiel, Ausbildungsort Seedorf. Ja, nach Angaben der JPG hatte er sich unter dem Namen Andok Schotka, Schotka heißt dabei ja, als kurdisches Wort für Bauer, im September 2016 der JPG in Rojava, Nordsyrien, angeschlossen, um ein Teil des Kampfes gegen den IS zu werden. In dem Nachruf der JPG heißt es: Er war beteiligt an Kämpfen an verschiedenen Fronten gegen den IS in der Region Minbik, Karablus und Raqqa. Nach einer Verletzung war er eine Weile zurück in seiner Heimat, doch kehrte er dann wieder zurück nach Kurdistan und befand sich zuletzt in den Widerstandseinheiten Sengals JBS zur Verteidigung des jesidischen Volkes vor weiteren Genoziden. Mit Beginn der Angriffe des faschistisch-türkischen Staates und seiner dschihadistischen Söldner meldete er sich mit vielen anderen Freundinnen und Freunden, wo sofort als Freiwilliger, um die Revolution der Hoffnung, die seit 2012 in Rojava blühte, zu verteidigen. Wie viele andere kämpfende Freundinnen und Freunde und Menschen hat er im Widerstand gegen Faschismus und zur Verteidigung der Menschenwürde sein Leben gelassen. In einer Zeit, in der sich alle Herrscher von Trump über Putin bis Kam Karrenbauer mit Verrat, Heuchlerei und blutrünstigem Profitinteresse gegenseitig übertreffen, ist unser Freund und Weggefährte Konstantin Andok wahrhaftig ein Held unserer Zeit. Als Konstantin sich aus seiner Heimat an der Ostseeküste aufmachte, sagte er niemandem etwas von seinem Plan. So stieg er am Internationalen Antikriegstag, dem 1. September 2016, in den Flieger nach Kurdistan. Auf dem Weg erst informierte er seine Familie, die seitdem wie viele andere deutsche Familien auch vielleicht zumindest ein wenig Teil des Schicksals der widerständigen kurdischen Volkes geworden sind. Konstantin war kein ehemaliger Soldat oder linker Aktivist wie viele andere, die sich der JPG anschließen. Er war einfach ein Mensch, dessen Gewissen nicht länger die Gräueltaten des IS und seinen Verbündeten hinnehmen konnte und daher seinem Herzen folgte, als er sich dem Widerstand zur Verteidigung der Völker des Mittleren Ostens und für eine demokratische, ökologische Gesellschaft und Freiheit der Frau anschloss. Auch in Gedenken an die Kieler Antifaschistin und Antikriegsaktivistin Anni Wadle und Hevel Konstantin Andoks enge Weggefährten Anton Leschek, Michael Israel und Ryan Locke sowie alle Gefallenen des Kampfes für die Menschlichkeit sprechen wir Konstantins Familie und allen Freundinnen und Freunden unser herzliches Mitgefühl aus. Ja, soweit der Ausschnitt aus dem Zitat des Nachrufs auf Konstantin G. Er wurde veröffentlicht auf dem Portal Internationalist Commune. Ja, wie viele ausgereiste Kriegsfreiwillige gibt es derzeit eigentlich? Dazu gibt es keine aktuellen Zahlen. In den Medienberichten zum Tod von Konstantin G. wird aber auf eine Kleine Anfrage verwiesen, die die Bundesregierung am 17.12.2017 beantwortet hat. In der Drucksache 19/335 heißt es folgendermaßen: Den Bundessicherheitsbehörden liegen Informationen zu insgesamt 183 Personen aus Deutschland vor, welche in Richtung Syrien und Irak ausgereist sind, um sich bei kurdischen Milizen am Kampf zu beteiligen. Von diesen Personen haben 69 Personen die deutsche Staatsangehörigkeit. Überwiegend haben sich die Personen den sogenannten Volksverteidigungseinheiten angeschlossen. Hierbei handelt es sich um den bewaffneten Arm der Nordsyrien aktiven kurdischen Partei der Demokratischen Union. Eine genauere Zuordnung zu einem speziellen Land oder einer Organisationsmitgliedschaft ist mangels belastbarer Erkenntnisse nicht möglich. Ja, soweit hier ein Ausschnitt aus der Kleinen Anfrage und soweit auch die Recherchen zum Tod von Konstantin G., einem Freiwilligen aus Kiel, der an der Seite der kurdischen JPG in Nordsyrien gekämpft hat.
Und das war's für heute im Magazin International bei Radio Flora, im Internet unter www.radioflora.de. Am Mikrofon verabschiedet sich Axel Kleinecke. Macht's gut, tschüss.